Ist es nicht wieder schön, dass wir Sabbat haben, dass wir zusammen Gott anbeten können und auch sein Wort auch lernen können? Und wie wir auch in der Kindergeschichte gesehen haben, für Gott ist alles möglich. Und möge auch Gott uns heute, wenn wir sein Wort zusammen studieren, unsere Herzen vorbereiten, damit wir auch sein Wort verstehen. Und ich möchte nochmal zusammen mit euch beten, weil ich möchte, dass Gott vor allem mein Herz vorbereitet, dass ich auch die Botschaft, die ich erzähle, nicht nur erzähle, sondern ich sie auch umsetze. Denn jedes Mal, wenn ich etwas predige, predige ich als erstes für mich und möchte, dass ich es umsetze. Lasst uns einfach unsere Häupter neigen und nochmal zu Gott sprechen. Unser himmlischer Vater, Herr, hab Dank für den heutigen Tag. Hab Dank, Herr, dass wir hier sein dürfen, dass es uns gut geht, Herr, dass wir nicht wie andere Menschen um unseres Glaubens willen noch verfolgt werden. Aber Herr, du willst uns auch vorbereiten auf deine baldige Wiederkunft. Und besonders heute bei dem Thema, hilf uns, Herr, und öffne unsere Herzen, besonders meins, dass wir dein Wort verstehen, dass wir näher zu dir kommen. Herr, verbirg mich hinter dein Kreuz und lass nicht zu, dass meine Ungerechtigkeiten den Segen für diese liebe Menschen hindert, sondern dass wir alle zusammen näher zu dir kommen. Herr, führe und leite uns mit deinem Geist. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Es war 1928, wo sich in Amerika viele Leute, die sehr berühmt waren, erfolgreich und sehr viel Geld hatten, zusammentrafen. Der eine war der Chef von der Finanzbörse, der andere war ein wohlhabender Millionär, der andere war Teilhaber einer großen Firma. Alle hatten sie von Millionen Euros. Oder damals waren es Dollar. Und die alle zusammen hatten viel mehr Geld als die staatliche Bank von Amerika. Aber nur 25 Jahre später, 1953, wenn man auf die Männer nochmal blicken würde, dann würde man sehen, der eine ist bankrott gegangen, der andere hat Selbstmord begangen, der andere ist seine Ehe kaputt gegangen. Diese Männer wussten, wie sie Geld machen, aber eines wussten sie nicht, wie sie ihr Leben führen. Und ich möchte, dass wir heute zusammen über die Seligpreisung sprechen. Über Jesu letzte Seligpreisungen für uns, das Volk, was am Ende der Zeit lebt. Und damit meine ich nicht die Seligpreisungen, die in Matthäus drinstehen. Wir haben auch Seligpreisungen in dem letzten Buch, was Gott uns offenbart hat. Nämlich in der Offenbarung. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Das, was er uns als letztes mitgeteilt hat, damit wir vorbereitet werden auf seine Wiederkunft. Und wenn wir die Buchoffenbarung studieren, sehen wir, dass wir auch viele verschiedene Zahlen dort vorkommen. Sei es die dreifache Engelsbotschaft, sei es die vier Tiere vorm Thron, sei es auch die sieben Gemeinden, die sieben Plagen. Und es sind auch die sieben Seligpreisungen im Buch Offenbarung. Wenn wir uns anschauen, was dieses Wort Seligpreisungen bedeutet, es steht ja in vielen Übersetzungen, selig ist der. Oder manchmal steht auch sogar glückselig ist drinnen. Und dieses Wort, Makarios im Griechischen, heißt gesegnet, erfüllt mit Glück, voller Freude und Zufriedenheit. Es ist etwas, was Gott für sein Volk wünscht. Nicht, dass es betrübt ist und dass es voller Angst in die Zukunft blickt, sondern er will, dass wir voller Freude sind, Zufriedenheit, glücklich sind. Das ist, was Gott uns bietet. Jetzt hier schon. Nicht nur im Himmel. Wir wollen uns zusammen anschauen, welches Ideal, welche Botschaften Gott alles für uns hat. damit wir auch diesem Ziel näher kommen. Wir wollen zusammen die erste Seligpreisung anschauen. Die befindet sich ziemlich am Anfang von Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Offenbarung 1, Vers 3. Ich habe mit Absicht diese Zitate nicht auf die Leinwand gemacht, weil es ist wichtig, dass wir unsere Bibeln selber lesen. Sonst werden wir nur Zuschauer und das ist nicht gut. Also wenn jemand eine Bibel dabei hat, öffnet einfach die Bibel in Offenbarung 1, Vers 3 und dort lesen wir. Glückselig, der es liest und die Worte der Weisung hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wenn wir uns anschauen, in welchem Zeitalter wir leben in einem Zeitalter der Schnelligkeit, des Hetzens, hin und her eilen. Alles muss schnell gehen. Heutzutage, wenn man irgendetwas bestellt oder einkaufen geht, wie geht es euch, wenn man an der Schlange vielleicht 5 Minuten warten müsste an der Kasse? Sogar in den Geschäften sieht man, sobald, egal in welches Geschäft man geht, oh, da ist eine Schlange von 3 Wegen nur 3 Wegen. Ding! Kasse 2 öffnet für Sie. Es muss alles schnell gehen. Die Leute können nicht warten. Sie hetzen hin und her. Aber in diesem Zeitalter, wo es ums Hetzen geht, um Zeitdruck, sagt Gott zu uns, glückselig ist, der da liest und hört die Worte der Weissagung. Gott will, dass wir Zeit verbringen mit seinem Wort. Besonders auch über das Buch Offenbarung. Buch Offenbarung wird immer viel verglichen mit Symbolen, mit Prophetie und es stimmt. Allerdings sollte man die Offenbarung nie auf Zahlen begrenzen. Es ist, wie im Vers 1 geschrieben steht, die Offenbarung Jesu Christi. In diesem Buch wird Jesus Christus offenbart. Und wenn wir Offenbarung studieren, sollten wir sehen, wo ist Jesus Christus in diesem Buch? Nur so können wir immer eine richtige Auslegung auch haben von dem Buch. Wir sehen hier, Jesus sagt zu uns, wir brauchen Zeit. Zeit fürs Bibelstudium, Zeit für die Andacht. Und nicht nur, dass wir Zeit für die Andacht und fürs Bibelstudium brauchen, dass wir es lesen. Wir sollen es auch bewahren. Das Wort kann man auch mit bewachen auch letztendlich übersetzen. Und wenn wir uns das anschauen, es geht nicht nur darum, wenn wir Andacht oder Bibel studieren, dass wir unser Gewissen beruhigen und sagen, oh, jetzt habe ich meine Andacht gemacht, jetzt ist zwischen mir und Gott alles gut. Wir müssen sehen, was für ein Bedürfnis wir haben. Wir brauchen Gottes Wort. Wir lesen in Jeremia 15, Vers 16. Jeremia 15, Vers 16. Kapitel 15, Vers 16. Dein Wort wurde meine Speise, als ich es empfing. Und dein Wort ist die Freude und der Trost meines Herzens. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Hier vergleicht Jeremia Gottes Wort mit seiner Speise. Und Jesus selber hat gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes herauskommt. Wenn wir uns aber dieses Beispiel nehmen, worauf uns die Schreiber der Bibel hinweisen, es soll uns sein wie die Speise, dann stellt euch folgende Frage. Wie wichtig ist es für euch, in der Früh zu essen, vor allem für die Leute, die arbeiten? Es ist sehr wichtig, nicht nur, dass es gesund ist, es ist auch wichtig, dass wir Kraft haben. Von daher sollten wir nie aus dem Haus gehen, ohne auch gegessen zu haben, das Wort in sich zu nehmen, damit wir Kraft haben, den Versuchungen zu widerstehen. Aber wer von euch isst einmal am Tag? Darf ich die Hände sehen? Reicht einmal am Tag Essen? Wenn es bei uns unser menschliches Bedürfnis, unser Körper, nicht ausreicht, einmal am Tag zu essen, was macht uns dann zum Denken, dass es mit Gottes Wort so ist? Dass es nur einmal reicht in der Früh Andacht zu machen. Wir müssen verstehen, dass wir Gottes Wort brauchen, wie eine Speise, das uns ist. Und wenn wir zweimal essen, sollten wir auch zweimal Gottes Wort zu uns nehmen. Dreimal. Nehmt euch die Zeit, in Gottes Wort zu studieren, in Gottes Wort zu lesen. Aber nicht mit Hast, sondern mit Geduld. Wir sehen in Offenbarung 1, Vers 3, dass geschrieben steht, warum wir das auch machen sollen. Der letzte Abschnitt heißt, denn die Zeit ist nahe. Wir müssen verstehen, dass die Zeit nahe ist. Jesus will bald wiederkommen. Aber wir müssen körperlich kräftig sein, um die letzten Tage auch durchzustehen, bevor er kommt. Wir können nicht schwach sein. Wir müssen Kraft haben. Keiner geht zum Training, wenn er vorher nicht gegessen hat. Dann gibt es keine Kraft dafür. Wir können nicht den Tag durchstehen, wenn wir nicht gegessen haben. Punkt 1, Zeit für die Andacht, in Ruhe. Wir gehen weiter zur nächsten Seligpreisung. Die befindet sich in Offenbarung 14, Vers 13. Kurz davor wird über die dreifache Engelsbotschaft gesprochen. Und gleich, nachdem die dritte Engelsbotschaft zu Ende ist, sagt Jesus Folgendes. In Vers 13 lesen wir: Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, sagt der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Hier wird darüber gesprochen. Nach der dreifachen Engelsbotschaft. Die Engelsbotschaften werden schon verkündigt. Und die Leute, die von da an sterben, im Herrn, mit Gott gelebt haben, sind glückselig. Warum? Vielleicht ein Teil, den wir oft übersehen. Es steht auch geschrieben, sie sollen einmal ruhen von ihrer Arbeit. In anderen Sachen oder Übersetzungen wird geschrieben, sie sollen ruhen von ihrem Mühen. Sie haben sich angestrengt, für Gott zu arbeiten, weil sie ihn lieben. Und es steht weiter geschrieben, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das, was sie gelebt haben, ihre Werke folgen danach. Nicht während der Lebzeiten sogar, sondern danach. Und dann stelle ich mir die Frage, wie sieht es mit mir aus? Habe ich Fußspuren im Sand gesetzt für den Nächsten, der kommt, dass er den Fußspuren folgen kann und dass diese Fußspuren auch andere Menschen zu Gott führen? Wie sieht es mit meinem Vermächtnis aus? Ist das Vermächtnis, was wir anderen weitergeben, ein Vermächtnis von selbstlosem Dienst oder handeln wir nur für uns? Wie würden andere über uns denken, wenn Gott uns zur Ruhe setzen würde? Würden sie sagen, das war ein wahrhaftiger Christ? Er hat Gutes getan? An seinem Charakter konnte ich Jesus sehen. Können das Menschen von uns sagen? Schlechte Sachen über Menschen oder grundsätzlich schlechte Informationen verbreiten sich 7-mal schneller als gute. Wie vorsichtig sollten wir dann sein, was wir sagen, was wir tun, aber auch was wir denken. Kleine Kinder können erkennen, wenn Eltern nicht gut drauf sind. So können auch andere Menschen an unserem Gemütszustand erkennen, wie es mit uns ausschaut. Wir lesen N. White schreibt, was die Welt am nötigsten braucht, das sind Männer. Männer, die sich nicht kaufen noch verkaufen lassen. Männer von innerster Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Männer, die sich nicht fürchten, die Sünde bei ihrem rechten Namen zu nennen. Männer, deren Gewissen so genau zur Pflicht steht, wie die Magnetnadel zum Pol. Männer, die für das Recht eintreten und ob auch der Himmel einstürzte. Natürlich gilt es auch für Frauen. Wie sieht es mit unserem Leben aus? Können wir dem zustimmen? Können wir sagen, ja, wir handeln nur nach dem, was recht ist, egal was die anderen Menschen denken. Aber was wichtig ist, was bei diesem Zitat oft vergessen wird, ist der zweite Teil dieses Zitates. Aber ein solcher Charakter ist nicht das Ergebnis des Zufalls. Man verdankt ihn nicht einer besonderen Gunst oder Gabe der Vorsehen. Ein edler Charakter ist die Frucht der Selbstbeherrschung, der Unterwerfung unserer niederen Natur unter die höhere, der Übergabe des eigenen Ich zum Dienst der Liebe an Gott und Menschen. Diesen Charakter, Sünde beim Namen zu nennen, Erziehung auf Seite 54. Genau. Ist nicht etwas, was wir von heute auf morgen bekommen. Es ist ein tägliches Absterben unserem Ich, nicht was wir wollen, sondern wir legen Gott alles zu Füßen. Nicht, dass die niedere Natur über uns herrscht, sondern dass wir Gottes Willen tun. Und zur niederen Natur gehören viele Sachen. Was macht mir Spaß? Was gefällt mir? Was ist mit Essen? Was ist mit Partnerwahl? All diese Sachen sind gut, wenn sie unter Gottes Willen stehen. So ist es wichtig, dass wir dieses täglich umsetzen, damit wir auch dann, wenn wir Menschen zurechtweisen, es in einem richtigen Charakter auch tun. Weiter steht im Leben Jesu: Nicht aus Liebe zum Vergnügen dürfen wir als Christi Jünger den Verkehr mit der Welt pflegen. Wir sollen uns nicht mit den weltlichen Torheiten befreunden, denn solche Gesellschaft wird uns schaden. Auch soll der Christ niemals Sünde durch Worte oder Taten, durch Stillschweigen oder durch seine Gegenwart gutheißen. Wohin wir auch gehen, müssen wir Jesus mit uns nehmen. Als ich das gelesen habe, habe ich selber darüber nachgedacht, sehr viel. Wir dürfen Sünde als Christen durch Worte und Taten nicht gutheißen. Aber wir dürfen es auch nicht durch Stillschweigen oder durch unsere Gegenwart gutheißen. Wenn irgendwo Sünde herrscht und wir nichts sagen, geht es auf uns zurück. Wenn wir irgendwo Sünde gehen und wir gehen dorthin, unterstützen wir das Ganze. Wir müssen immer darüber nachdenken, können wir Jesus damit nehmen und was würde Jesus tun? In Zeugnis für die Gemeinde Band 4 steht geschrieben: Satan bietet Menschen die Königreiche der Welt an, wenn sie ihm nur die Oberherrschaft zugestehen. Viele nehmen das an und geben damit den Himmel preis. Es ist besser zu sterben als zu sündigen. Besser Mangel zu leiden als zu betrügen. Besser zu hungern als zu lügen. Egal was passiert, wir geben ein Beispiel an die Nachwelt, ob wir jetzt leben oder gestorben sind. Und uns muss es bewusst sein, wenn wir uns als Christen ausgeben, sollten wir auch als Christen leben. Stellt euch immer die Frage: Das, was ich tue, bringt es mich näher zu Gott? Und wie wirkt es auf andere? Können sie diesem Weg auch nacheifern oder nicht? Punkt Nummer 2: Selbstloser Dienst. Den Dienst höher stellen für Gott als alles andere. Wir gehen weiter zur Offenbarung 16, Vers 15. Die dritte Seligpreisung, 16, Vers 15. Und dort steht geschrieben: Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man seine Schande sehe. Jesus gibt uns hier eine Warnung. Eine Warnung, wie er schon oft auch den Jüngern gegeben hat, dass sie wachen sollen. Dass sie wachen sollen, damit sie nicht in Versuchung fallen. Und wenn wir die Endzeitrede von Jesus anschauen, in Matthäus 24, 25, wenn Jesus dreimal, dass die Christen, die auf ihn warten, wachen sollen, wachen und beten. Und wenn wir uns noch einen Text anschauen, in Matthäus 26, Vers 41, Matthäus 26, Vers 41, es ist die Szene, wo Jesus nach Gethsemane geht und auch drei seiner Jünger mitnimmt, damit sie mit ihm wachen und beten sollen. Aber leider versagen sie. In Vers 41 steht geschrieben, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. In Zeugnisband 2 lesen wir, hätten die Jünger jene trauererfüllten Stunden damit zugebracht, mit dem Heiland zu wachen und zu Gott zu beten, wäre Petrus nie seiner Schwachheit erlegen und in Versuchung geraten, den Herrn im Augenblick der Prüfung zu verleugnen. Jesus hat ihm einen Rat gegeben. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und Petrus wäre nie in diese Lage gekommen, wenn er gewacht und gebetet hätte. Und wenn wir in unserem Leben oft erleben, dass wir in Versuchung fallen, dann sollten wir uns fragen, kann es daran liegen, dass wir nicht gewacht haben und gebetet? Wie oft haben wir Zeit im ernstlichen Gebet mit Gott verbracht, alleine? Er will uns helfen, er will uns alles geben, aber wir müssen zu ihm kommen. Wir sollen auch wachen. Was bedeutet das Wort wachen? Wachsam sein. Wir sollen aufpassen, damit wir nicht in Situationen geraten, die schlecht sind für uns. Es ist ganz wichtig, beides zu tun. Wachen und beten. Im Vers 16 steht geschrieben, wieder in Offenbarung, Vers 15, Kapitel 16. Wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man seine Schande sehe. Es geht um die Nacktheit und dass wir auch bekleidet werden. Aber zur Bekleidung kommen wir gleich in der nächsten Seligpreisung. Aber wo ist der Mensch das erste Mal nackt gewesen? Im Garten Eden beim Sündenfall. Zum ersten Mal haben sie gemerkt, dass sie nackt sind, Adam und Eva, dass ihre Schande sichtbar war. Wie ist es zustande gekommen? Wie kann jemand nackt werden in diesem Fall? Sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben lieber dem Feind vertraut und gesündigt. Und daraus lernen wir, wenn wir Gott nicht vertrauen und seinen Weg gehen, den er uns offenbart hat, den wir in seinem Wort lesen, sondern anstattdessen unseren Neigungen oder dem Feind gehorchen, sind wir nackt. Jesus bietet uns sein Kleid der Gerechtigkeit an, wenn wir zu ihm kommen. Aber wir müssen auch in ihm bleiben. Und das ist wichtig zu lernen. Denn wenn wir in Jesus bleiben, Tag für Tag, wachen und beten, können wir immer das Versprechen, was im Philipper 4, Vers 13 auch steht, in Anspruch nehmen. Es ist alles möglich durch den, der mich mächtig macht, Christus. Alles ist möglich mit Gott an unserer Seite. Und wir müssen nicht nachgeben der Sünde. Oft höre ich, dass gewisse Leute sagen, ich bin so, ich habe das so gelernt, das ist meine Gewohnheit. Aber ich stelle mir nur eine Frage. Ist denn die Gewohnheit, ist die Sünde stärker als Gott? Oder ist Gottes Gnade stärker und kann alles besiegen? Wir sollten an das Gute denken, was Gott in uns tun kann, und nicht an das Schlechte, wo wir fallen. Gott will uns helfen, auch wenn wir fallen. Es steht geschrieben, der Gerechte fällt einmal und steht nie wieder auf, oder? Er fällt 7-mal, aber er steht wieder auf, mit Gottes Hilfe. Und Gott will uns helfen, dass wir ein Leben führen, was ihm gefällt. Nicht nur, was ihm gefällt, sondern, was heißt denn nochmal, selig sind sie, glücklich sind sie. Die Leute sind erfüllt mit Freude. Denn nur Freude, wahre Freude kommt von Gott. Und er kann sie uns geben. Offenbarung 19, Vers 9. Offenbarung 19, Vers 9. Die vierte Seligpreisung. Die erste Seligpreisung, wir brauchen Zeit für die Andacht, in Ruhe. Seligpreisung 2, wir müssen selbstlosen Dienst aufweisen. Und so können wir glücklich werden. 4, wir müssen wachen und beten. 3, wachen und beten. Und jetzt lesen wir in 19, Vers 9, Offenbarung 19, Vers 9. Und er sagte zu mir, schreib, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Dazu sagt er mir, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Wir sind eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wo liegt unser Fokus? Könnt ihr euch vorstellen, von einer prominenten Person hier eingeladen zu sein, zu einem wichtigen Bankett? Wie viele Tage würden wir uns vorher freuen? Oder darüber nachdenken, planen, was ziehe ich an, wie gehe ich hin, wo übernachte ich? Aber hier sind wir eingeladen zum König der Könige, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und wenn wir das Bild der Hochzeit in der Bibel anschauen, gibt es zwei Situationen, wo Jesus uns auch dieses Bild weiter erklärt. Einmal, es wird erklärt, wo die Gäste eingeladen sind, aber einer nicht das hochzeitliche Gewand hat. Wie wichtig es ist, das hochzeitliche Gewand zu haben, Jesu Gerechtigkeit. Wir können uns nicht auf das verlassen, was wir tun, sondern die einzige Sicherheit liegt darin, dass Jesus uns retten will, unsere Hoffnung auf ihn zu legen, und er wird es auch tun. Die zweite Sache, wo Hochzeit auch vorkommt, ist eine Parabel, die sehr bekannt ist. Und wir lesen sie auch in Matthäus 25. Es geht um die 10 Jungfrauen. 5 waren töricht, 5 waren klug. Und alle haben vorgegeben, an Jesus zu warten. Sie haben alle auf seine Wiederkunft gewartet. Sie hatten alle Lampen, das Wort Gottes. Sie alle waren Jungfrauen. Und in der Bibel wird Jungfrau dargestellt als die reine Gemeinde, die die reine Wahrheit hat. Alle haben sie gewartet, aber dennoch gab es einen Unterschied. Wir lesen im Review and Herald vom 31. Oktober 1999, wir finden uns entweder im Bild der klugen oder der törichten Jungfrauen. Viele werden nicht zu Jesu Füßen sitzen bleiben und von ihm lernen. Sie kennen seine Wege nicht und sind auf sein Kommen nicht vorbereitet. Sie haben nur vorgegeben, auf ihren Herrn zu warten. Aber sie haben nicht gewacht und gebetet mit dem Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Durch die Liebe tätig wird und die Seele reinigt. Sie haben sorglos vor sich hingelebt. Sie haben die Wahrheit gehört und ihr zugestimmt. Aber sie haben sich nicht auf ihr Alltagsleben übertragen. Das Öl der Gnade speist ihre Lampen nicht. Und sie sind nicht darauf vorbereitet, am Hochzeitsmahl des Lammes teilzunehmen. Sie haben die Wahrheit gehört, sie haben zugestimmt, allen Glaubenspunkten, alles, was uns betrifft. Aber es gibt ein Problem. Sie haben es nicht in ihr Alltagsleben übertragen. Und wenn wir in der Bibel nachschauen, ist das Öl, was die einen hatten, was die anderen nicht hatten oder zu wenig hatten, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt in uns. Die Frage ist, haben wir ihn in Fülle oder nicht? Haben wir die Frucht des Geistes? Und nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern wie sieht es aus in schwierigen Situationen? Kann ich trotzdem Liebe, Freundlichkeit, Geduld aufweisen? Wir lesen hier weiter. Es wird gleich angegeben, wo es steht. Wo Ellen White eine Vision hatte. Sie schreibt, in meinem Traum stand ein Wachposten am Eingang eines großen Gebäudes und fragte jeden, der eintreten wollte, hast du den Heiligen Geist empfangen? Er hielt eine Messlatte in seiner Hand und gewährte nur sehr, sehr wenigen Einlass in das Gebäude. Welche Bedeutung du als Mensch hast, zählt nicht, erklärte er. Nur wenn du deiner Erkenntnis entsprechend die volle Reife in Christus erlangt hast, wirst du eine Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes erhalten. Und du wirst in alle Ewigkeit nie aufhören zu lernen, welche Segnungen das Mahl, das für dich bereitet wurde, dir schenkt. Einlass für das Hochzeitsmahl bekommt nur der, der die volle Reife in Christus erlangt hat. Von daher stellt uns die Frage, welche Prioritäten setzen wir in unserem Leben, um diese volle Reife auch zu bekommen, in Jesus Christus zu erlangen. Und was wir nicht verpassen dürfen, es steht geschrieben, und du wirst in alle Ewigkeit nie aufhören zu lernen, welche Segnungen das Mahl, das für dich bereitet wurde, dir schenkt. Liebe Geschwister, wir wissen gar nicht, was auf uns wartet. Wie viele Segnungen, wie viel Freude uns einmal im Himmel erwarten wird. Wir sind so fokussiert manchmal auf das irdische Leben hier, dass wir das Himmlische vergessen. Wir müssen unseren Fokus neu ausrichten. Denn ich mag eine staatliche Erscheinung sein, und doch wirst du nicht eingelassen, niemand, der zwar äußerlich erwachsen, aber innerlich unreif geblieben ist, kann hier eintreten, denn sein Charakter, seine Gewohnheiten und seine Merkmale sind die eines unreifen Kindes. Wenn du Misstrauen, Kritiksucht, Launhaftigkeit und Selbstüberschätzung pflegst, kannst du nicht eingelassen werden. Weiter steht geschrieben, in Christus zu leben heißt, seine Haltung zu übernehmen, sich mit seinen Zielen zu identifizieren, leben in ihm, um nur so zu sein und zu handeln, wie er will. Dies sind die Voraussetzungen für die Nachfolge. Und nur wenn du sie akzeptierst, wirst du inneren Frieden finden. Denn nur in Christus ist Friede, ohne Christus ist Friede unmöglich. Für die Gemeinde geschrieben, Band 1. Manchmal, wenn wir das lesen, hört er sich hart an. Alles so wie Jesus. Aber ist nicht Jesus unser Schöpfer? Weiß nicht er, was das Beste für uns ist, wo wir völlige Freude auch bekommen? Und wenn wir das tun, wie heißt es immer so schön geschrieben, glückselig ist der. Der, der dies tut, ist erfüllt mit Freude, mit Zufriedenheit, mit Frieden, wie es geschrieben steht. Wir kommen zum nächsten Punkt. In Offenbarung 20, Vers 6 lesen wir die fünfte Seligpreisung. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Liebe Geschwister, wir haben eine Hoffnung, die vor uns liegt, die über alles Mögliche hinausgeht, was wir hier auf Erden haben. Egal, ob Schwierigkeiten, Tod oder was auch immer auf uns zukommt, wenn wir in Christus bleiben, hat der zweite Tod, der ewige Tod, keine Macht über uns. Wir können uns erfreuen, was Gott uns bereitstellt. Und wir sollten immer in unserem Kopf haben, was in Kolosser 3, Vers 1 und 2 steht, dass wir unsere Gedanken auf das Neue aufrichten, das, was himmlisch ist, dem nachdenken, das sind unsere Ziele, uns nicht ablenken lassen, sondern vorwärts gehen. Wir haben keinen Raum für Entmutigungen, denn Jesus hat alles uns gegeben, egal welche Schwierigkeit uns zutrifft oder Krankheit. Er hilft uns, durchzustehen. Er sagt zu uns, glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Das sind die, die mit ihm 1000 Jahre regieren werden. Lasst uns unsere Hoffnung nicht aufgeben, sondern immer auf ihn schauen. Wir kommen zu den letzten 2 Seligpreisungen und die befinden sich im letzten Kapitel, beide, in Offenbarung 22, Vers 7. Offenbarung 22, Vers 7 lesen wir. Sieh, ich komme bald. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung in diesem Buch festhält oder bewahrt. Jesus sagt, er kommt bald. Und wollen Sie die Worte, die hier geschrieben sind, auch festhalten, bewachen, nicht aufgeben. Aber damit wir sie auch bewachen können und nicht aufgeben, ist es wichtig, darin noch Zeit zu verbringen, um zu sehen, welche Botschaft Jesus für mich persönlich hat. Er sagt, dass er bald kommt. Aber wenn wir uns so überlegen, wir warten schon seit 1844 schon einige Jahre auf Jesu Wiederkunft. Und manch einer kann entmutigt werden und sagen, naja, es sind schon wie viele Jahre? 100? Wer kann gut rechnen? Über 170 Jahre. 170 Jahre, die wir darauf warten. Es erscheint vielleicht so schwierig, noch länger zu warten. Vielleicht als ihr jünger wart, haben eure Eltern schon gesagt, ja, Jesus kommt bald, bereite dich darauf vor. Aber nun ist man vielleicht erwachsen, vielleicht sogar im fortgeschrittenen Alter und es ist nichts passiert. Aber all diese Zeichen sollten uns nicht entmutigen. Warum? Denn wir sind jetzt nicht weiter weg von Jesu Wiederkunft, sondern jedes Jahr, was es länger dauert, sind wir näher dran seiner Wiederkunft. Jedes Jahr, was vergeht, sind wir einen Schritt näher, dass er wiederkommt. Und wenn wir befolgen würden, was Jesus gesagt hat, und wir als Volk bereit sind, wird er auch schnell kommen, um sich zu uns zu nehmen. Wisst ihr, das Einzige, was fehlt in der letzten Gemeinde, die aufgezeigt wird in Offenbarung 3, die Gemeinde an Laodicea, der letzte Vers, der geschrieben steht, steht da, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus hat so Geduld mit uns. Er klopft an unsere Herzenstüren. Und er will reinkommen. Wenn wir ihn reinlassen, völlig reinlassen, dass er unser Herz völlig beherrscht. Nicht das, was wir wollen, sondern unseren Willen, ihn völlig übergeben und er völlig Raum gewinnt in uns, dass es auch sichtbar wird an unser Leben, an unser Erzählen, an unseren Gedanken, dann wird auch Jesus kommen. In Offenbarung 22, Vers 14 lesen wir die letzte Seligpreisung. Offenbarung 22, Vers 14. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung oder auch nach der King James, die sind da ähnlich. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Glückselig sind auch die, die seine Gebote tun. Wenn wir darüber nachdenken, ist es auch das, was wir in der dritten Engelsbotschaft lesen. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes. Es ist wichtig, die Gebote zu halten, weil wir werden nicht gerettet, indem wir die Gebote halten. Gerettet werden wir für das, was Jesus für uns getan hat. Durch seine Gnade, durch das, was er uns täglich bietet. Aber wir können verloren gehen, wenn unsere Werke dementsprechend nicht sind. Ein paar Verse weiter. In Vers 12 steht geschrieben, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jeden zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Wir werden nicht gerettet durch Werke, aber wir können verloren gehen. Wir lesen in Glaube und Werke, niemand, der das Licht der Wahrheit hatte wird die Stadt Gottes als Gesetzesbrecher betreten. Gottes Gesetz bildet die Grundlage für seine Herrschaft auf Erden und im Himmel. Wenn sie sein Gesetz auf Erden wissentlich mit Füßen getreten und verachtet haben, wären sie nicht in den Himmel aufgenommen, um dort das Gleiche zu tun. Denn wenn Christus kommt, wird keine Veränderung des Charakters erfolgen. Die Charakterbildung soll während der Gnadenzeit weitergehen. Unser Charakter wird nicht im Himmel verändert. Wir bilden den Charakter jetzt. Und jede Entscheidung, die wir treffen, hat auch Auswirkungen auf unseren Charakter. Und was wir oft manchmal vergessen, wir stehlen nicht. Wir machen vielleicht keinen Ehebruch. Wir machen dies oder jenes nicht. Aber was wir oft vergessen, was auch Sünde ist, lesen wir Folgendes. Wie führe ich ein Kind? Oder Child Guidance im Englischen. Niemals sollten wir außer Kontrolle geraten. Es ist Sünde, ungeduldig und ärgerlich zu reden oder wütend zu sein, selbst wenn wir nichts dabei sagen. Wir sollten würdig wandeln und eine richtige Darstellung Christi abgeben. Das Aussprechen nur eines bösen Wortes ist wie das Aneinanderreiben zweier Vorsteine. Sofort erzeugt es Hassgefühle. Es ist Sünde, ungeduldig und ärgerlich zu reden oder wütend zu sein, selbst wenn wir nichts dabei sagen. Wie reagieren wir? Was sagen wir? Wie ist unsere innere Einstellung? Wie sind unsere Gefühle? Wir sollen Jesus nicht nur unsere Taten hingeben, das, was wir tun, unseren Willen, auch unsere Gefühle. Alles müssen wir Gott übergeben, dass er völlig in uns Raum gewinnt. Und wenn wir das ihm geben, wenn die Menschen an uns Jesus sehen, wenn uns jemand was Böses antut, wie oft kämpfen wir dabei und denken sich und versuchen freundlich zu sein und zu lächeln, aber aus meiner Erfahrung, auch in dem Beruf, was ich vorher war, man kann im Gesicht alles sehen. Man kann es sehen, wenn kleine Kinder es sehen, können es auch Erwachsene auch sehen, wenn sie richtig hinschauen. Es ist nicht Gottes Ziel, dass wir diesen Ärger, diese Wut, alles, was drin ist, mit uns mitnehmen. Er will uns davon befreien, losmachen, dass egal was passiert, wir freudig sein können. Kommen schlimme Ereignisse auf uns zu, sind wir freundlich, so wie Jesus auch freundlich war. Sogar als sie ihn gekreuzigt haben, hat er nicht gesagt, Herr, sende Feuer vom Himmel und verbrenn sie. Nein, er sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesu Liebe völlig in uns Raum gewinnt, werden wir verändert sein. Und darauf sollen wir uns konzentrieren, dass wir diese Veränderung auch in unserem Leben erfahren. Steht weiter geschrieben, in Christus zu leben heißt, seine Haltung zu übernehmen, sich seinen Zielen zu identifizieren. Wichtig ist, dass wir unsere Ziele ausrichten auf Jesus. Fassen wir noch alle Punkte zusammen. Die erste Seligpreisung sagt uns, dass wir Zeit für die Andacht und das Bibelstudium nehmen sollen, dass wir nicht hetzen sollen, dass wir Zeit für Gott finden, damit er uns verändern kann, damit er uns Kraft schenken kann durch den Tag hindurch. Die zweite Seligpreisung ist ein Leben führen des selbstlosen Dienstes, ein Leben für andere, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Seligpreisung Nummer 3, wachen und beten. Wenn wir wachen und beten und es nicht versäumen, werden wir nicht fallen, so wie Petrus auch hätte nicht fallen müssen. Seligpreisung Nummer 4, lasst unseren Fokus auf die Hochzeit gerichtet haben, das hochzeitliche Gewand zu haben, nicht zu schlafen, sondern wachsam zu sein. Seligpreisung Nummer 5, nie vergessen die Hoffnung, die auf uns wartet. Egal was passiert, egal welche Schwierigkeiten und Krankheiten da sind, es geht darüber hinaus. Und das sollten wir nie vergessen. Seligpreisung Nummer 6. Lasst uns die Prioritäten richtig setzen. Die Worte bewahren, die Gott uns gegeben hat, damit wir auch siegreich sein können. Und Seligpreisung Nummer 7. Jesu Liebe wird sich daran offenbaren, indem wir seine Gebote halten. Nicht nur äußerlich, sondern von innen. Die Pharisäer haben äußerlich vieles getan, sogar noch viel mehr. Aber innen drin sah es ganz anders aus. Die Pharisäer haben den Sabbat gehalten, nach strengen Vorschriften. Sie haben die Gesundheitsbotschaft gehalten, sogar darüber hinaus. Aber das Problem war innen drin. Lasst uns von innen heraus verändert werden. Und wir werden siegreich sein. Ich möchte abschließen mit einer kurzen Geschichte und zwei Zitaten. Ich habe eine Geschichte gelesen, ist schon einige Jahre her, wo sie geschrieben wurde. Es war 1997. Es war ein kleiner 17-jähriger Junge. Dieser Junge hat eine Aufgabe von der Schule bekommen. Er sollte beschreiben, wie er sich den Himmel vorstellt. Und so hat er einen Schulaufsatz geschrieben, letztendlich. Das ist nichts anderes als ein Aufsatz, wie er sich das Ganze vorgestellt hat. Er hat sich den Raum so vorgestellt. Er erzählt, wie er gerade hineinkam in diesen Raum und er sieht, wie herrlich dieser Raum ist, wie weiß er ist. Und was ihm aufgefallen ist, dass überall kleine Überschriften waren, kleine Kärtchen. Es sah aus wie in der Bücherei, ganz viele Regale mit vielen Schubladen. Aber es waren Unmengen an Regalen und Schubladen. Und als ich näher zu eines dieser Regale kam, beobachtete ich eine Überschrift. Drauf stand: Mädchen, die ich mochte. Ich öffnete sogleich die Schublade und fang an zu lesen. Innen drin waren Karteikarten geschrieben. Und ich war überrascht, als ich gelesen habe, jeden Namen des Mädchens, das ich mochte. Und ohne Missverständnisse wusste ich, wo ich mich befinde. Das war der Raum, wo alles aufgeschrieben war. Alles wurde beschrieben in meinem Katalogsystem. Mein ganzes Leben war in diesen Schubladen. Jede Aktion meines Lebens, egal ob sie groß oder klein war, war haargenau beschrieben. Ich konnte es gar nicht erfassen. Ich war verwundert und neugierig. Gleichzeitig war ich entsetzt. Und ich begann, einzelne Schubladen zu öffnen und zu sehen, was geschrieben steht. Einige von ihnen brachten mir sehr große Freude an süße Erinnerungen. Andere wiederum schämte ich mich und bedauerte so sehr, dass ich über meine Schulter drüber guckte, ob nicht jemand mich vielleicht beobachtet. Dann kam ich zu einer Überschrift mit dem Titel Freunde. Aber gleich danach war das nächste Regal mit der Überschrift Freunde, die ich betrogen habe. Die Liste dieser Überschriften war riesengroß. Eine davon hieß Bücher, die ich gelesen habe. Die andere Lügen, die ich erzählt habe. Eine dritte Trost, den ich gegeben habe. Eine weitere Witze, über die ich gelacht habe. Manche dieser Schubladen waren so erstaunlich in ihrer Genauigkeit. Alles war ganz genau aufgeschrieben. Weiter sah ich Dinge, die ich auf meinen Bruder angeschrien habe. Über einige konnte ich überhaupt nicht lachen. Dinge, die ich in meiner Wut getan habe. Dinge, über die ich über meine Eltern gemurmelt habe. Ich war so überrascht, wie groß doch diese Schubladen waren. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Inhalt hatten. Aber bei anderen war ich überrascht, wie wenig drin geschrieben war. Und bei jeder dieser Karte war sie von meiner Hand unterschrieben. Es war mit meiner Handschrift geschrieben. Und ich konnte nicht sagen, dass es nicht so war. Weiter sah ich um und sah eine Schublade mit der Markierung, die Fernsehsendungen, die ich angeschaut habe. Ich machte die Schublade auf und war überrascht, wie riesengroß sie war. Ich konnte gar nicht das Ende anschauen, wie groß die Schublade war. Und ich war gar nicht jetzt so überrascht von dem Inhalt, was geschrieben war, aber ich war beschämt, dass ich so viel Zeit verschwendet habe, indem ich so viel Fernsehen geguckt habe. Eine andere fiel mir gleich in die Augen. Sie war überschrieben mit lustvolle Gedanken. Es lief mir kalt den Rücken runter. Ich öffnete die Schublade ganz wenig und wollte nicht ganz genau sehen, wie groß sie wirklich ist. Aber ich war erschüttert, als ich eine Karte herausnahm, wie detailliert sie aufgezeichnet war. Ich fühlte mich so krank auf einmal, dass alles so aufgeschrieben war. Irgendwie wurde ich total wütend. Und ich habe mir gedacht, nein, niemand darf es jemals sehen. Niemand darf diesen Raum sehen. Ich versuchte, die Schublade herauszunehmen und die Karteikarten auf den Boden zu schmeißen und kaputt zu trampeln. Aber sie waren wie aus Stahl. Keine der einzelnen Karten konnte kaputt gemacht werden. Zerbrochen fiel ich auf den Boden und weinte. Dann sah ich eine andere Überschrift. Sie war beschrieben mit Menschen, mit denen ich das Evangelium geteilt habe. Diese Schublade und das Außenrum war viel heller als alle anderen. Ich öffnete die Schublade und sah eine kleine Box innen drin. Ich konnte die Karten auf einer Hand zählen. Dann fing ich an zu weinen. Mir tat es so unendlich weh. Ich fiel auf meine Knie und weinte. Aus Schande, dass ich so wenig getan hatte. Und ich dachte mir, nein, niemand sollte jemals von diesem Raum erfahren. Ich muss ihn zusperren und den Schlüssel verstecken. Aber als meine Tränen weniger wurden, da sah ich ihn. Und ich sagte zu mir selber, nein, bitte nicht, nur nicht er, nicht hier, jeder andere, aber nicht Jesus. Ich beobachte hilflos, als er anfing, die Schubladen zu öffnen und die Karten zu lesen. Ich konnte nicht darauf warten, was er als Antwort geben würde. Als ich auf einen Augenblick in sein Gesicht schaute, sah ich eine tiefe Traurigkeit, ein tiefer Kummer in seinem Gesichtsausdruck, schlimmer als mein eigener. Irgendwie ging er genau zu den Schubladen, die am schlimmsten waren. Warum musste er wirklich alles lesen? Schließlich drehte er sich um und schaute mich an, gegenüber des Raumes. Er sah mich mit Erbarmen in seinen Augen an. Aber das war ein Erbarmen, das mich nicht verärgerte. Ich sank meinen Kopf in meine Knie und fing an zu weinen. Er kam zu mir rüber und legte seinen Arm um mich. Er hätte so viele Sachen sagen können, aber er hat nicht mal ein Wort gesagt, sondern er fing an, mit mir zu weinen. Dann stand er auf und ging wieder zu den Schubladen. Und er begann an einer Schublade, nahm die Karten raus. Und über jeder, wo mein Name aufgeschrieben war, strich er es durch und überschrieb seinen Namen drüber mit roter, dunkler Farbe. Es war geschrieben mit seinem Blut. Freundlich nahm er jede einzelne Karte heraus und überschrieb sie. Er lächelte mich dabei an. Ich würde es nie verstehen, wie schnell er auf einmal alle Karten ausgefüllt hatte. Aber im nächsten Augenblick war er neben mir und setzte sich neben mich. Er legte seine Hand wieder um meinen Schultern und sagte: Es ist vollbracht. Das sind die Worte eines kleinen 17-jährigen Jungen, der diesen Aufsatz schrieb. Der Aufsatz wurde aber erst gefunden, 2 Monate nachdem er geschrieben hat. Denn dann haben seine Eltern seine Sachen durchwühlt, nachdem er tragisch an einem Autounfall ums Leben kam. Aber ich denke, er hat etwas ganz Wichtiges erfasst. Einmal, egal was wir tun, sagen oder denken, es ist alles aufgeschrieben. Aber Jesus möchte uns vergeben. Er möchte nur das Beste für uns. Die Frage ist, wie handeln wir? Wie handeln wir ihm gegenüber? Im Leben Jesu lesen wir, ein Geist, der mit dem Geist Christi nicht übereinstimmt, verleugnet ihn, gleich wie viel, welches Bekenntnis er ablegt. Christus verleugnen kann man durch üble Nachrede, törichtes Geschwätz, sowie durch unaufrichtige und unfreundliche Worte. Man kann ihn dadurch verleugnen, dass man den Bürden des Lebens ausweicht und sündigen Vergnügen nachgeht. Christus verleugnet ferner, wer sich der Welt anpasst, sich unhöflich verhält, sich an seinen eigenen Ansichten berauscht, selbstgerecht ist, an Zweifeln festhält, sich unnötige Sorgen macht und sich trübsinnigen Gedanken hingibt. In all diesen Dingen beweist ein Mensch, dass Christus nicht in ihm ist. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen von meinem himmlischen Vater, sagt Christus. Wie oft verleugnen wir Jesus in unserem täglichen Benehmen? Wie viel Schmerz bereitet es ihm zu, der doch alles für uns gegeben hat? Alles, damit wir einmal mit ihm sein können. Die Frage, die sich zum Schluss stellt, ist, wie können wir siegreich werden und ein Leben führen, was ihm wohlgefällt? Ein Leben, wo wir seine Gebote halten, aus Freude. Wie der Psalmist gesagt hat, es ist ihm eine Freude, über die Gebote zu sprechen, sie zu tun. Auch im Leben Jesu. Aller wahrer Gehorsam entspringt dem Herzen. Auch bei Christus war es eine Herzenssache. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, wird Christus sich so mit unseren Zielen und Gedanken identifizieren und unsere Herzen und Sinne so mit seinem Willen verschmelzen, dass wir, wenn wir ihm gehorsam sind, unsere eigenen Absichten verwirklichen. Der Wille wird geläutert und geheiligt sein. Höchstes Entzücken daran finden, seinem Beispiel der Hingabe zu folgen. Wenn Jesus uns verwandelt, werden wir unser höchstes Entzücken, unsere höchste Freude, unser höchstes Glücklichsein daran finden, das zu tun, was er getan hat. Ein Leben des selbstlosen Dienstes, was für uns Menschen komisch erscheint, weil wir selbstsüchtig sind. Aber wenn er uns verändert, wird das möglich sein. Und die Veränderung passiert folgenderweise. Wenn wir Gott so kennen, wie es unser Vorrecht ist, dann wird unser Leben ein Leben beständigen Gehorsams sein. Durch die Wertschätzung des Wesens Christi und durch die Verbindung mit Gott würde uns die Sünde verhasst werden. Wenn wir nur so Jesus kennen würden, wie es unser Vorrecht ist, könnten wir die Gebote halten. Aber wir haben nur einen klitzekleinen Punkt erkannt, wie Gott wirklich ist. Wie liebevoll, geduldig, aufopferungsbereit er zu uns Menschen ist. Wenn wir mehr Zeit daran verbringen würden, zu sehen, wie er ist, müssten wir nicht so sein, wie wir jetzt sind. Andere Menschen würden in uns Jesus sehen. Wenn wir uns mehr wertschätzen würden und die Verbindung zu Gott beibehalten würden, könnten andere Menschen sehen, was Jesus gesagt hat. Daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr euch gegenseitig liebt, so wie ich euch geliebt habe. Möge uns Gott dabei helfen. Jeder weiß, wo er steht. Jeder weiß, wo der Heilige Geist zu seinem Herzen gesprochen hat. Aber möge uns Gott dabei helfen, dass wir vorangehen, dass wir danach suchen, Zeit mit ihm zu verbringen, dass wir die Seligpreisungen, die er uns am Ende der Zeit gegeben hat, auch ernst nehmen, dass er uns verwandelt, dass wir einmal mit ihm sein können. Lass uns die Hoffnung nicht verlieren, denn er hat was viel Besseres für uns vor. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.